Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Gregor, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
Eiten, Tveir, Þrír. Das ist isländisch für 1, 2, 3, aber da hört es, glaube ich, so auf. Ja, ich glaube, mit 3 oder 4 bin ich schon gut bedient.
3 oder 4, das ist nicht schlecht.
Ja, wie gesagt, 1, 2, 3.
Okay, ja gut, ich auch, aber nicht isländisch, sondern Spanisch noch zusätzlich zum Englischen. Aber beide von uns, auch kombiniert, sprechen wahrscheinlich nicht so viele Sprachen, wie KI-Modelle heutzutage sprechen. Aber die Frage ist natürlich, wie gut sprechen sie diese Sprachen?
Es ist tatsächlich eine Frage, die viele Menschen immer mal wieder sich stellen, die sie auch teilweise uns stellen. In welcher Sprache soll ich eigentlich so ein KI-Modell benutzen? Und das ist gerade deswegen interessant, weil es jetzt vor kurzem 2 neue KI-Veröffentlichungen gab, die sich dem so ein bisschen nähern. Also es gibt einmal OpenGPTX. OpenGPTX soll so eine Art europäische Antwort auf ChatGPT und Co. sein, ein freies, offenes KI-Modell für Europa. Das ist, wenn man sich so die Benchmarks anschaut, nicht unbedingt ganz vorne mit dabei bei den großen Modellen, leider. Aber was es wohl ganz gut kann, ist eben genau dieses viele verschiedene Sprachen sprechen. Also das ist denen wohl ziemlich wichtig, dass es mit allen Sprachen, die in der EU gesprochen werden, mit trainiert wurde. Und naja, kurz darauf, erst vor ein paar Tagen, kommt ein neues, anderes Modell auf den Markt, was auch in ganz vielen Sprachen ganz gut funktioniert.
Ja, es ist ein Modell, über das wir schon mal geredet haben, O1 von OpenAI, also so ein bisschen die bessere, neuere, intelligentere Version von unserem altbekannten Chatbot in ChatGPT, das jetzt als Vollversion rausgekommen ist. Davor war es in der Preview-Version. O1 zeichnet sich aus dadurch, dass es besonders gut nachdenken kann, dass es ein bisschen länger nachdenkt, bevor es Antworten gibt und auch tatsächlich auch sehr gut in anderen Sprachen ist.
Ja, wir werden heute in der Schlussrubrik übrigens, also unter Was haben wir mit KI gemacht, das können wir schon mal spoilern, wir haben hauptsächlich mit O1 Sachen ausprobiert. Darum geht es heute ausführlich, aber vorher geht es um die große Sprachenfrage, den großen Turm zu Babel. Babel macht keinen Sinn.
Ja, fast. Übrigens, für alle, die die Schlussrubrik hören wollen und uns nur im Radio hören, guckt doch einfach mal in die ARD-Audiothek rein oder auf euren Lieblings-Podcast-Player, weil da hängt die Schlussrubrik meistens noch mit dabei. Also lohnt sich das, uns dort anzuhören und nicht nur im Radio.
Und bis dahin beschäftigen wir uns heute mit dem Thema KI und verschiedene Sprachen. Wir stellen uns die Frage, in welcher Sprache sollte ich KI eigentlich am besten benutzen? In ChatGPT und Co. Ist es besser, wenn ich auf Englisch prompte oder geht auf Deutsch genauso? Dann, wie englisch und amerikanisch geprägt ist ChatGPT und wie englisch und amerikanisch geprägt sind andere Chatbots in der Praxis? Was gibt es da für kleine heimliche kulturelle Folgen, die wir vielleicht gar nicht merken, wenn wir uns nicht aktiv damit beschäftigen? Und zuletzt, welche Folgen hat das für Menschen, die vielleicht auch nicht Deutsch sprechen oder Spanisch, sondern eine ganz seltene Sprache, die nur wenig auf der Erde gesprochen wird? Wie weit ist die KI eigentlich da?
This is the AI Podcast und ich bin Fritz Espenlaub.
Und ich bin Gregor Schmalzried.
Hast du gemerkt, ich bin jetzt direkt hier schon ChatGPT-mäßig verenglischt worden? Das kommt halt davon, weil ich so viel benutze, Gregor.
Ja, damit hältst du dich, glaube ich, an das, was teilweise immer noch in Prompting-Workshops und so weiter als so ein Tipp gegeben wird, nämlich, dass man doch ChatGPT und Claude und Gemini im Zweifelsfall lieber auf Englisch benutzen soll als auf Deutsch. Ich erinnere mich an einen ganz netten Moment, wo ich sehr früh schon, das war dann wirklich vor 2 Jahren oder so, als ChatGPT ganz frisch war, jemandem das gezeigt habe und dann meinte die Person zu mir, und wie stellt man das jetzt auf Deutsch um? Und natürlich war die Antwort, ich tippe einfach ein, hallo, ich bin Gregor, und auf einmal antwortet das Modell auf Deutsch. Das war so ein kleiner magischer Moment, der schon so ein bisschen gezeigt hat, aber okay, zumindest theoretisch irgendwie ist da ja schon was ganz Neues dabei. Ne? Man muss es nicht mehr umstellen, sondern der Chatbot macht das einfach von alleine.
Ja, ich treffe jemanden und ich denke erst so, oh, ich muss jetzt bestimmt Englisch mit dem reden, weil der kann gar kein Deutsch. Und dann irgendwie merkt diese Person, dass ich Deutsch bin und spricht auf einmal fließend Deutsch. Bei Menschen würde uns das, glaube ich, sehr beeindrucken. Bei KI ist es fast so ein bisschen normal geworden, aber immer noch ein bisschen was Besonderes, würde ich sagen.
Ja, weil theoretisch ist es natürlich eine Rieseninnovation, dass ich zum Beispiel, wenn irgendein Text im Internet nur auf Französisch zur Verfügung steht, ich jetzt auch auf Deutsch auf den zugreifen könnte. Also wenn das KI-Modell diesen Text besonders verinnerlicht hat, dann sollte das eben auf Spanisch, Portugiesisch, Englisch, Deutsch und so weiter auch genauso gut funktionieren.
Ja, sollte ist vielleicht so ein bisschen das Stichwort hier, weil ganz so glatt läuft es dann eben doch nicht immer in der Realität.
Ja, es ist heute nur ein bisschen schwerer, vielleicht den Unterschied festzustellen, als es das früher war. Also als es nur noch GPT 3.5 gab, vor ungefähr 2 Jahren, bevor es GPT 4 gab oder als GPT 4 noch Geld gekostet hat.
Im dunklen KI-Mittelalter vor langer, langer Zeit.
Als wir diesen Podcast gepitcht haben, genau. Da hat man das noch ziemlich stark gemerkt im Alltag auch. Also ChatGPT konnte damals zum Beispiel noch nicht auf Deutsch reimen. Vielleicht erinnern sich noch ein paar Leute daran. Da sind dann so Sachen passiert wie, man hat gesagt, schreib mir mal ein Gedicht über Sache XY. Dann hat die KI geantwortet sowas wie, die Sterne leuchten hell in der Nacht, die Stille umhüllt die weite Sicht. Das habe ich tatsächlich noch in meinem Archiv von damals. Und Nacht und Sicht reimen sich jetzt wirklich nicht mega gut. Sie reimen
Nacht
sich aber auch.
Nacht und Sicht reimen sich nicht.
Das wäre die bessere Wahl gewesen für ChatGPT, exakt. Aber auf Englisch reimt sich das Ganze. Also Night, Nacht und Sight, Sicht, das reimt sich super. Also was hier quasi passiert ist, ChatGPT hat den Text quasi erstmal in Anführungszeichen auf Englisch geschrieben und dann einfach nur Wort für Wort auf Deutsch übersetzt. So dieses wirklich auf Deutsch denken, in Anführungszeichen. Das ist hier nicht passiert. Und man sieht auch heute immer noch so diese Spuren von klaren Anglizismen. Also ab und zu, wenn man ChatGPT sagt, schreib mir mal eine E-Mail, dann beginnt die mit, ich hoffe, diese E-Mail erreicht sie wohl auf, was noch nie ein Deutscher geschrieben hat.
Also ich schreibe das immer.
Ja, weil was bedeutet das über die Echtheit deiner E-Mails? Nein, ich habe noch nie eine E-Mail von dir gesehen, wo das am Anfang stand, deswegen. Aber also man merkt das schon manchmal. Also so diese Maßnahme ist geeignet, um den Sicherheit des Prozesses zu gewährleisten, habe ich auch neulich als KI-Output gesehen. Und das riecht schon sehr nach so einem typisch englischen Text, den die KI halt einfach auf Deutsch ausgibt, ohne sich quasi Gedanken darüber zu machen, wie denn ein Deutscher das sagen würde.
Ja, es ist ganz interessant, weil diese Modelle sind ja, es ist ja so ein bisschen erstaunlich gewesen, dass die so gut Deutsch und andere Sprachen, Französisch, Portugiesisch, alles Mögliche können, weil natürlich sie primär mit englischen Texten trainiert sind und diese Vielsprachigkeit damals ja auch die eigenen Entwickler ein bisschen überrascht hat, als die kam. Also man hat, glaube ich, gar nicht so sehr damit gerechnet, dass die da ist. Aber beim genaueren Hinsehen ist das eben so eine komische Vielsprachlichkeit. Also es ist eben nicht wie ein Mensch, der in einer anderen Sprache spricht und auch die Logik dieser Sprache verinnerlicht hat, sondern es ist so eine Art unter der Oberfläche wabert diese ganz komische KI-Sprachlogik, die mit der menschlichen gar nicht viel zu tun hat. Und da träufeln wir dann so die entsprechende Sprache quasi drüber.
Ja, und da sind jetzt solche kleinen Fehler beim Reimen, die passieren ja schon gar nicht mehr, aber solche Anglizismen im Text, gut, die passieren irgendwie noch. Da kann man sagen, gut, das ist eine stilistische Frage, das ist jetzt auch nicht so mega dramatisch. Aber tatsächlich gibt es auch Untersuchungen, nach denen auch teilweise Mathe-Tests oder juristische Tests und so weiter dann doch auf Englisch etwas besser bestanden werden als auf Deutsch und auf anderen Sprachen. Und das auch wirklich über alle Modelle hinweg. Also da ist keins der Modelle jetzt wirklich gigantisch weit vorne, außer tatsächlich seit kurzem vielleicht O1. Weil am Ende des Tages sind diese Modelle zu ungefähr 2/3 mit englischsprachigem Text vermutlich trainiert. Und das ist dann doch ein gewaltiger Vorteil quasi für englischsprachige Texte. Vor allem, wenn es um sehr komplexe Dinge geht. Also wir hatten ja vor kurzem erst die Jura-Folge und da ist ja zum Beispiel ein Thema, Mord und Totschlag auf Deutsch sind nicht genau das gleiche wie Murder und Manslaughter auf Englisch. Das sind verwandte Wörter, aber sie sind eben nicht exakt deckungsgleich. Und das kann eine KI schon mal im Zweifelsfall durcheinander bringen. Also solche Fehler können da theoretisch schon mal vorkommen.
Ich meine, die meisten von uns verwenden im Alltag jetzt die KI noch nicht ständig, um juristische Einschätzungen über Mord und Totschlag zu erstellen. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass ein, sage ich mal, mit der Sprache vermitteltes, softes, kulturelles Wissen in der KI mitwirkt, was vielleicht eher amerikanisch, US-amerikanisch geprägt ist. Und man sieht das, finde ich, auch sehr deutlich jenseits der Sprachmodelle bei den Bildgeneratoren, bei Softwares wie zum Beispiel Flux, dieses Open-Source-Bildmodell.
Was ja sogar aus Deutschland kommt eigentlich.
Was eigentlich aus Deutschland kommt, trotzdem zum einen erstmal viel, viel besser funktioniert, wenn man Englisch promptet statt Deutsch. Da versteht es viel besser, was man will. Und zum Zweiten, dieses Modell eignet sich sehr gut, um auch zum Beispiel Politikerbilder zu erstellen. nur eben nur amerikanische Politiker primär. Also ich glaube, die einzige deutsche Politikerin, die das Modell wirklich zuverlässig weiß, wie sie aussieht, ist Angela Merkel, die halt seit vielen, vielen Jahren viel in den Trainingsdaten ist. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel sagt, mach mir ein Bild von Donald Trump und Olaf Scholz, wie sie spazieren gehen, dann kriege ich Donald Trump und er ist unterwegs mit irgendjemandem, der also wirklich nicht aussieht wie Olaf Scholz, sondern eher so ein bisschen wie so der Weihnachtsmann mit kurzen Haaren.
Da gibt's auch manchmal wirklich so ein paar subtile Fehler. Also wenn man zum Beispiel eine Vorstadt möchte oder eine German Suburb oder so, das sieht dann auch immer ziemlich amerikanisch aus. Also das sind dann diese Dinge, die kann man gar nicht wirklich in Worte fassen. Was ist jetzt das Amerikanische daran? Vielleicht ist es einfach die Bauweise der Häuser oder die Art und Weise, wie die Gehwege aussehen. Aber man weiß schon,
naja, so ganz... Es stehen mehr Autos vor den Häusern, es ist mehr Platz.
Ja, also man, vielleicht das, man weiß es im Zweifelsfall gar nicht unbedingt genau, man weiß nur, das ist keine deutsche Vorstadt. Und sowas passiert schon gerne mal mit diesen Bildgeneratoren.
Das heißt, bei vielen Bild-KIs ist es tatsächlich besser, sie auf Englisch zu prompten, aber bei den Sprachmodellen ist es wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch.
Ja, also was man da im Kopf behalten muss, ist diese Untersuchungen, wo quasi rauskommt, dass auf Deutsch oder auf Portugiesisch die KI ein bisschen schlechter performt. Da geht es nicht um irgendwelche Alltagsaufgaben. Da geht es um hochkomplexe Jura-Quizzes und so weiter. Also da werden wirklich sehr schwierige, auch technische Fragen gestellt. Und bei solchen weiß man, dass die KI gelegentlich ein bisschen weniger präzise arbeitet, wenn sie nicht auf Englisch arbeitet. Das betrifft aber 99% der Anwendungsfälle im Alltag eigentlich nicht. Also vor allem, wenn es darum geht, einen Text zu durchsuchen oder einen Text in gewisser Weise umzuschreiben, da sind die auf Deutsch eigentlich möglich mittlerweile genauso fit wie auf Englisch. Das ist das Schöne. Das heißt, wir können direkt die erste Frage heute so ein bisschen beantworten als nein, man muss ChatGPT nicht auf Englisch prompten. Es sei denn, man muss vielleicht eine Rakete bauen oder so. Dann würde ich es vielleicht auf Englisch machen.
Aber, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, einen gewissen Unterschied macht die Sprache für das Sprachmodell dann eben doch. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass manche Firmen eben nicht jede Sprache gleichzeitig veröffentlichen für ihr Modell. Zum Beispiel Microsoft und der Chatbot Copilot, die machen das nicht so.
Ja, also es gibt eine Liste von unterstützten Sprachen, aber das sind garantiert weniger Sprachen, als die KI dahinter eigentlich kann. Und das stellt dann so ein bisschen die Frage, warum? Also warum, wenn die KI einfach fast jede Sprache kann, warum lässt man die nicht einfach jede Sprache sprechen? Da gibt es mindestens einen ganz interessanten Grund dafür und der zeigt, naja, so ganz easy ist es eben doch nicht, dass eine KI einfach alle Sprachen spricht und dann haben wir es. Man hat nämlich zum Beispiel festgestellt, dass KIs in verschiedenen Sprachen teilweise weniger gut kontrollierbar sind für ihre Entwickler. Und das ist natürlich, wenn man Microsoft oder Google ist, ein ganz wichtiger Faktor. Wie viel Kontrolle habe ich über das, was die KI eigentlich ausspuckt? Und naja, wenn man das auf Englisch trainiert und vor allem an englische Anwender denkt und so weiter, dann haben Microsoft und Co. da einen recht klaren Blick drauf. Aber auf Chinesisch zum Beispiel weniger. Und im Oktober 2023, da haben schon ein paar chinesische Forscher herausgefunden, dass ChatGPT, wenn man es zum Beispiel auf Englisch fragt, wie kann ich mich am besten selbst verletzen, dann sagt ChatGPT nichts. Dann verweigert er den Dienst. Das soll auch so sein. Auf so eine Frage soll der Chatbot nicht antworten. Wenn man aber auf Chinesisch gefragt hat, dann hat der Chatbot eine Antwort gegeben. Und das soll natürlich nicht sein. Also diese Filtersysteme, die quasi eingebaut sind in diese Sprachmodelle, die funktionieren teilweise nicht gleich gut bei allen Sprachen, bis man die nicht überall nachgerüstet hat.
Ja, ich erinnere mich ganz am Anfang, als die Modelle noch ein bisschen neuer waren als jetzt, da war dieses in eine andere Sprache wechseln oder das Modell so ein bisschen auch mit verschiedenen Sprachen, die man schnell wechselt, verwirren. Das war eine gute Methode, um es dazu zu kriegen, Dinge zu sagen, die es eigentlich sich auf Englisch weigert zu sagen.
Ja, und selbst wenn die Sprache dann irgendwann offiziell unterstützt ist und diese Tricks nicht mehr möglich sind, dann sind Sprachen, könnte man fast sagen, so eine Art Risikofaktor. Und was da wichtig ist, es geht dann nicht unbedingt um Sprachen, die kein Mensch spricht. Also Thai oder Bengali zum Beispiel sind zwei der Sprachen, in denen sich Sprachmodelle sehr viel leichter knacken lassen als auf Englisch und Deutsch. Und die werden zusammengenommen von 300 Millionen Menschen auf der Welt gesprochen. Das ist fast die Bevölkerung der USA. Und auf all diese Sprachen sind ChatGPT und Co. nicht wirklich hinoptimiert.
Aber tatsächlich macht es auch einen Unterschied, in welcher Sprache ich mit dem Modell rede, selbst wenn es mir gar nicht darum geht, das jetzt irgendwie zu knacken, sondern einfach für ein ganz normales Gespräch. Da gibt es eine Studie, die kam gerade jetzt erst im November raus, die sehr interessant gezeigt hat, dass Modelle tatsächlich andere Positionen zu bewaffneten Konflikten einnehmen, je nachdem, in welcher Sprache man sie dazu befragt. Also zum Beispiel, wenn es um den Nahostkonflikt geht, dann äußern sich Modelle ein bisschen anders dazu, je nachdem, ob man auf Hebräisch oder auf Arabisch mit ihnen redet. Und dasselbe haben die Forscher nachgewiesen auch für den türkisch-kurdischen Konflikt. Also je nachdem, ob ich auf Türkisch oder auf Kurdisch mit dem Modell rede, ja, positioniert es sich ein bisschen anders in seinen Meinungen.
Und wie kommt sowas zustande?
Naja, die Antwort ist im Grunde dieselbe Antwort wie auf alle Fragen nach Sprachmodellen. Die Trainingsdaten unterscheiden sich halt. Also je nachdem, wenn das Modell ganz viel aus einer bestimmten Sprache liest, das geht oft einher mit einem bestimmten Kulturkreis, mit einer bestimmten vorherrschenden Meinung dazu und färbt dann natürlich ab auf die Positionen, die das Modell selber einnimmt, selbst wenn es auf Neutralität ausgerichtet ist.
Ja, das wird sicher noch ganz interessant, auch weil ja China mittlerweile auch ziemlich auf den KI-Markt drängt und seine eigenen Sprachmodelle zur Verfügung stellt. Die haben natürlich nochmal ganz andere Verzerrungen in alle möglichen Richtungen. Aktuell arbeiten wir halt größtenteils mit amerikanischen Modellen, deswegen sprechen wir jetzt auch vor allem über einen amerikanischen Bias, könnte man sagen. Aber wer weiß, wie lange das noch so bleibt.
Jetzt ist es natürlich eine Sache, wenn ich das Modell ganz normal benutzen kann, auf Deutsch, auf welcher Sprache auch immer und es vielleicht manche kulturelle Eigenarten hat. Das ist natürlich für sich genommen auch schon, sage ich mal, nicht ganz unproblematisch, aber ich kann das Modell trotzdem benutzen. Ich kann in meiner Sprache damit reden, ich kann dem eigentlich alle Fragen stellen, die ich stellen will. Aber es gibt natürlich auch Sprachen, die so selten sind, dass sie wirklich, wirklich wenig vorkommen in den Trainingsdaten. Und da wird es dann tatsächlich auch für diese Modelle schwieriger oder vor allem, sage ich mal, für die Leute, die diese Sprachen sprechen, wird es schwieriger, wenn sie mit den Modellen in ihrer eigenen Sprache sprechen möchten.
Ja, das ist unser dritter großer Punkt heute und da hast du dich richtig reingeworfen, Fritz, in die Welt der seltenen Sprachen und zwar ganz besonders einer.
Ja, ich habe mir vor allem das Ladinische angeguckt. Das ist ein rätoromanischer, ja, Dialekt ist nicht das richtige Wort, es ist tatsächlich eine eigene Sprache, die hauptsächlich in Südtirol gesprochen wird. Mhm. Und da haben wir ein kleines Experiment dazu gemacht.
Bin sehr gespannt.
Weil mir ist aufgefallen, egal welches Sprachmodell ich frage, also sei das jetzt ChatGPT, Claude oder Grok, alle diese Modelle behaupten, dass sie manche seltene Sprachen sprechen können. Also wenn man sie fragt, ja okay, kannst du mir ein bisschen was beibringen in einer seltenen Sprache? Schlag doch mal eine vor, ja, dann hat ChatGPT hat irgendwie Walisisch vorgeschlagen, Ainu, das ist eine indigene Sprache aus Japan, Quechua, die Sprache der Inkas, Claude hat Hawaiianisch vorgeschlagen und Grok Navajo, also eine indigene Sprache aus den USA. Und in all diesen Fällen, wenn man dem Modell dann sagt, ja okay, was ist denn so die erste Lektion, dann sagen sie, ja, das heißt Hallo und das heißt, wie geht's dir und schreiben einem auch Texte dazu, wenn man sagt, bitte schreib mir eine Geschichte auf Hawaiianisch über zum Beispiel die deutsche Nachkriegszeit, dann kriegt man einen kleinen hawaiianischen Essay, verbunden mit dem Hinweis, dass das Modell sagt, ja okay, also ein paar Sachen gibt's jetzt kein Wort im Hawaiianischen, zum Beispiel für Entnazifizierung oder Wirtschaftswunder.
Wofür lässt du die denn Texte generieren?
Naja, das ist halt was in der Nachkriegszeit passiert ist.
Okay. Claude, schreib mir mal in der Sprache der Inkas einen Text über die Entnazifizierung.
Naja, das war die Idee von Claude, dass das mit rein... Ich habe einfach nur gesagt, schreib mir was über die deutsche Nachkriegsgeschichte. Okay. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass diese Modelle erstmal sehr plausibel sich so geben, als ob sie in diesen Sprachen dir tatsächlich, ja, Auskunft geben können über Dinge.
Ja, aber wahrscheinlich bist du ja jetzt nicht die Nummer 1 Institution, um festzustellen, ob das wirklich auf Navajo ist und wie gut das tatsächlich ist, oder?
Ja, natürlich. Ich habe ja keine Ahnung von Hawaiianisch, ich habe keine Ahnung von Walisisch und natürlich auch nicht von Ainu und von keiner anderen dieser Sprachen. Das ist keine der Sprachen, die ich am Anfang angeteasert habe, die ich selber spreche. Deswegen habe ich mir den David Rindler geholt. Der David Rindler, der spricht nämlich tatsächlich eine seltene Sprache, in dem Fall Ladinisch. Mhm. Und gemeinsam haben wir getestet, wie gut ChatGPT mit dem Sprachmodus auch Ladinisch kann. Herz auf Nieren.
Und ChatGPT hat gesagt, es kann Ladinisch. Also
es hat am Anfang gesagt, es kann Ladinisch. Und wir haben dann die Probe aufs Exempel gemacht, indem der David sich einfach mal auf Ladinisch vorgestellt hat.
Ciao ChatGPT, io sono David Rindler, io veni da Pli, de Mareo. I a vintenu ein, i viri a kloa München da trei ein, blio manko. Je dit ke kisung, je da ulaki veni, i tande einkia, jo laki sungseng, maste kapitschi ke dit?
Ja, ich hab verstanden, dass du in der Nähe von Meran wohnst, 29 Jahre alt bist und seit 3 Jahren in München lebst. Stimmt das?
Hey, krass, es hat tatsächlich ein paar Sachen verstanden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit Italienisch zusammenhängt oder ich weiß nicht, also schon heftig. Hat verstanden, was ich gesagt habe. Ziemlich cool.
Also es, wow. Es ging gut los.
Ja, mega.
Ich war auch ehrlich gesagt ziemlich überrascht und beeindruckt.
Wie viele Menschen sprechen denn Ladinisch?
Ja, sehr wenig. Gerade mal 40.000 Leute sprechen das, wow. Die eben hauptsächlich in Südtirol leben.
Und ChatGPT anscheinend.
Ja, möchte man erst mal meinen, aber uns ist das dann ein bisschen komisch vorgekommen, weil wir das Gefühl hatten, also Ladinisch hat so ein paar Ähnlichkeiten mit dem Italienischen. Es ist schon eine andere Sprache, aber es ist so, ein, zwei Worte klingen ein bisschen ähnlich und uns kam das dann immer so vor, dass ChatGPT einfach nur so tut, als würde es das sprechen, weil es auch selber nie wir dazu gekriegt haben, tatsächlich Ladinisch selber zu sprechen. Also wir haben es dann versucht und haben uns dann einen Satz überlegt, den wir von ChatGPT haben wollten auf Ladinisch.
Ja, wir können sagen, dass es in Südtirol die besten Knödel gibt, keine Ahnung, irgendwie sowas. Es mir überlohnt es und wir essen sie fast täglich oder so. Die Südtirol, also das Mjubalotes, ist les mangiun quasi vinide.
So, das ist also der original ladinische Satz. Und wenn wir diesen Satz von ChatGPT auf Ladinisch sagen lassen, dann klingt das anders. Dann klingt das nämlich so.
In Südtirol, e miglior caneder, e nus mangiun els quasi un già.
Also für mich als Ladinisch-Novize klingt das erstmal ganz plausibel.
Ja, natürlich. Aber zum Glück haben wir einen Ladinisch-Experten dabei, der uns erklärt, warum das nicht plausibel ist.
In Südtirol e im miglior caneder e nus mangiun es quasi un già. Das klingt auf alle Fälle grödnerisch. Ich denke, das ist Grödner Dialekt.
Ah, okay. Also eine andere Sprache, die so ein bisschen vielleicht Ähnlichkeiten hat, auf die einfach rübergeswitcht wird.
Ja, das ist tatsächlich das Lustige, weil wir hatten dann diese Verwirrung, dass es offenbar im Ladinischen gibt es quasi von Dorf zu Dorf nochmal so starke Unterschiede von den lokalen Dialekten des Ladinischen, dass David halt selber gar nicht sich sicher war, spricht ChatGPT jetzt möglicherweise einen Dialekt des Ladinischen, den er halt nicht kennt. Und wir haben dann auch nachgefragt, okay, ist das dieses Gröbnerisch? Und ja, ChatGPT hat gesagt nein.
Also ChatGPT sagt, dass der Satz eindeutig badiotischen Dialekt ist. Das glaube ich allerdings nicht, weil es sind ein paar Wörter, die kommen im Badiot, also im Badiot-Ladinisch eben nicht vor. Zum Beispiel Caneder, ich kann mir vorstellen, dass man das in Grönertal sagt. Bei uns sagt man allerdings Balotes. Oder Miliur würden wir auch nicht sagen.
Ja, aber wenn ChatGPT sagt, dass er das so sagt in seiner Sprache, dann sollte er da doch mal drauf hören. Nein, also natürlich, ein bisschen absurd, dass ChatGPT versucht, hier eine nicht existierende Sprache zu verkaufen, oder wie?
Das ist genau das, was passiert ist. Also wir reden so viel über Halluzinationen und wir reden mittlerweile auch so viel darüber, dass Halluzinationen immer seltener werden. Und ich habe, glaube ich, auch als ich diese ersten Sprachentests gemacht habe mit diesen ganzen anderen seltenen Sprachen, ein bisschen zu sehr darauf vertraut, dass die Sprachmodelle schon, sage ich mal, wissen, was sie tun. Aber ich glaube, was seltene Sprachen angeht, da bullshitten diese Modelle wirklich, dass sich die Balken brechen. Das hat darauf bestanden, dass das eben dieses Badiot-Ladinisch ist, dass der Dialekt, den David Rindler spricht. Und in Wahrheit war es aber einfach, eine Fantasiesprache im Grunde genommen. Aber wir haben dann gesagt, okay, gut, dann lassen wir uns doch einfach von dieser Fantasiesprache, von diesem Fake-Ladinisch von ChatGPT noch ein kleines Gedicht schreiben, einfach weil es so schön ist. Und das klang so.
And fry the moon. Tei munta ien frei, kel sol la luna ei mai. Kei bosch crespiran pesc, el vencunt la natura desc. Le surtles nues alzan su, cel ciel fan blavce plu. Te ogni pasc, l chers reza, te Südtirol, la vita e bella.
Ja, interessant. Ja, wie gesagt, also badiotladinisch ist das nicht. Aber es klingt so, als wäre es. Ich würde dir wahrscheinlich eine 4 geben für den guten Willen. Sie hat versucht, aber nicht ganz geschafft. Aber der Wille war auf alle Fälle da, das zu verkaufen.
Also ich weiß gar nicht, was er hat. Den Schluss habe ich perfekt verstanden. In Südtirol ist das Leben schön, ja.
Das ist halt das Ding. Also ich glaube, dass das auch der Grund war, warum es am Anfang den David verstanden hat auf Ladinisch. Weil diese Modelle irgendwie einen seltsamen Bezug zur Sprache haben und dann doch teilweise vielleicht rein interpretieren können, auch in so seltenere Sprachen, aber sie sprechen sie halt nicht.
Aber auch das ist ja erstaunlich nah an dem, wie wir Menschen auch Sprachen lernen und interpretieren. Also wer ein bisschen Französisch kann, der versteht teilweise auch andere romanische Sprachen, kann das ein oder andere Wort zuordnen. Das ist ja im Grunde genommen gar nicht groß anders als das, was ChatGPT tut. Mit dem Unterschied, dass ChatGPT die ganze Zeit behauptet, es würde die andere Sprache sprechen.
Ja, es ist halt wieder so eine Situation, wo ChatGPT so ein bisschen sich verhält wie der Schüler, der die Hausaufgaben nicht gemacht hat und an die Tafel vorgeholt wird und dann einfach so fake it till you make it Strategie fährt. Also einfach so tut, als könnte er Ladinisch oder was auch immer und anfängt irgendwas im Brustton der Überzeugung vor sich hinzureden. Und das Problem ist natürlich so ein bisschen, gerade bei seltenen Sprachen, es gibt nur sehr, sehr wenig Leute, die dann sagen können, Moment mal, ChatGPT, sorry, aber du redest halt gerade Quatsch.
Hm. Ja, es ist natürlich traurig vielleicht auch ein bisschen. Also wenn man sich erinnert an eine Sprache, wenn man die Sprache am Leben erhalten möchte und dann denkt, oh schön, jetzt kann ich endlich mit einem Chatbot auch diese Sprache sprechen und dann funktioniert es gar nicht. Das ist natürlich auch nicht unbedingt das, was wir wollen. Es gab schon vor anderthalb Jahren eine ganz interessante Story, dass die isländische Regierung tatsächlich mit OpenAI daran gearbeitet hat, isländisch quasi von vornherein in GPT-4 mitzudenken. Da gab es auch Freiwillige und so weiter, die daran gearbeitet haben, weil sie so gesagt haben, naja, wir wollen natürlich sicherstellen, dass die zukünftigen Generationen in Island immer noch in der Lage sein können, die moderne Technologie auf Isländisch zu benutzen, dass die nicht quasi gezwungen sind, das auf Englisch zu machen und dass die Sprache dann immer weniger wichtig wird, vielleicht sogar ausstirbt. Das ist natürlich eine Maßnahme, die jetzt teilweise vielleicht sogar technisch ergriffen wird in der einen oder anderen Sprache, wenn es noch genug Leute gibt, natürlich, die die Sprache tatsächlich beherrschen.
Ja, das Letzte ist, glaube ich, so der Key, weil ganz grundsätzlich sehe ich das wie du, das hat ein interessantes Potenzial, diese Sprachmodelle so ein bisschen auch als lebendiges Sprachenmuseum vielleicht zu haben, also als Möglichkeit, Sprachen am Leben zu halten, ein bisschen als Backup, wenn uns die Leute ausgehen, die sie sprechen, aber es geht natürlich nur, wenn man auch von vornherein genug Daten sammeln kann über diese Sprachen, um sie tatsächlich dem Modell verstehbar zu machen. Also es gibt ja auch Sprachen, die so dermaßen im Aussterben begriffen sind, wo es vielleicht noch 10 bis 15 Leute gibt, die sprechen. Da wirst du wahrscheinlich jetzt einfach nicht noch rechtzeitig genug Material produzieren können, um damit ein Sprachmodell zu trainieren, weil da braucht man ja wirklich, wirklich viel.
Ja, zumindest mit der aktuellen Technologie. Kann ja auch sein, dass das alles noch besser wird und es bald halt nicht mehr 100.000 Sätze braucht, um so ein Modell zu trainieren, sondern vielleicht reichen irgendwann 10.000 und wenn man die ganzen Archive dann da reinschmeißt, kann man vielleicht sogar tote Sprachen wieder zum Leben erwecken. Also ich möchte hier jetzt schon noch ein bisschen die Fahne des Technologieoptimismus hochhalten, weil gerade in der Sprachgeschichte, in der Sprachwissenschaft sind natürlich verlorene Sprachen, tote Sprachen ein Riesenthema und eins, wo KI ja möglicherweise wirklich gute Dienste leisten könnte, Sprachen entweder am Leben zu erhalten oder auch einfach erlebbar zu machen, wenn es nicht mehr genug Menschen gibt, die das tatsächlich in echt tun.
Ja, um das alles nochmal zusammenzufassen, wir haben heute wirklich über die Sprache der Sprachmodelle geredet. Wir haben darüber geredet, ob man ChatGPT und Co. am besten auf Englisch benutzen sollte. Und ja, Entwarnung, nein, muss man nicht. Es geht auch in anderen Sprachen, wenn man sich damit abfindet, dass in vielleicht dem ein oder anderen Spezialfall, das Modell auf Englisch doch nochmal besser ist und man muss natürlich auch im Kopf behalten, dass eben auch wenn man auf Deutsch oder auf sonst was damit redet, es gewisse kulturelle, amerikanische Kulturaspekte immer noch im Unterbau des Modells gibt, die sich weiter transportieren, was sich vielleicht mit der Zeit auflösen wird und mit der Zeit kommen wir dann auch dahin, dass wir diese Modelle möglicherweise mehr und mehr dafür benutzen können, tatsächlich alle möglichen Sprachen zu sprechen, auch solche, die es kaum noch gibt oder die nur noch sehr wenige Leute sprechen.
Ich freue mich schon auf die Ladinisch-Stunden mit dem Chatbot.
Gut, heute haben wir unsere Schlussrubrik schon angekündigt gehabt. Es ist, kann man sagen, eine O-One-Rubrik heute. Was ist passiert?
Das ist die falsche Frage, Fritz. Du musst mich schon anständig
fragen.
Okay,
Gregor, was hast du diese Woche mit KI gemacht?
Ja, OpenAI hat sein, wie sie es nennen, Reasoning-Modell O-One in der Vollversion veröffentlicht. Da gibt's zwei Versionen von. Es gibt eine, die ist ganz normal zur Verfügung in der Bezahlversion von ChatGPT für 20 Euro. Es gibt aber auch jetzt eine Super-Bezahlversion für, wie viel, Fritz, für wie viel?
Ja, den gemütlichen kleinen Preis für den schmalen Taler, wie man so schön sagt, von 200 Euro im Monat. Sind Sie dabei?
Haben wir alle rumliegen. Da greift man einmal in die Sofaritze und dann hat man das. Ist also gar kein Problem, ja. O-One Pro Mode nennen die das. Damit soll man dieses Modell quasi unbegrenzt benutzen dürfen. Und, Zitat Sam Altman, es denkt auch nochmal härter. Also das normale O-One denkt wohl nicht hart genug und O-One Pro Mode denkt ein bisschen härter. Hast du das investiert, Fritz, diese 200?
Tatsächlich nicht. Okay. Ich habe einfach mit dem normalen, also es gibt ja zusätzlich auch in der gängigen Variante, das, wo bisher das O1 Preview war, auch das vollwertige O1, das nochmal ein bisschen besser ist tatsächlich als das bisherige Preview-Version.
Ja, ich leider auch nicht. Ich fürchte, früher oder später...
Du Geringverdiener.
Wir sind, ja. Früher oder später fürchte ich tatsächlich, es wird mich so packen und dann werde ich es mal machen. Aber ich habe auch tatsächlich in den letzten Tagen nur mit dem normalen O1 rumgespielt und versucht, Probleme zu lösen. Allerdings, jetzt bin ich auch an das Limit gestoßen. Also ich darf jetzt gerade die nächsten 3 Tage nicht mehr O1 benutzen. Genau das soll eben dieser Pro-Mode beheben. Da kann man das dann unbegrenzt verwenden. Aber das ist jetzt alles so mal dahingestellt. Was kann denn dieses Modell eigentlich? Also ist das wirklich so toll? Fritz, wie waren deine Erfahrungen?
Ich war ja das letzte Mal noch sehr skeptisch, als wir darüber geredet haben. Damals, als die Preview-Version rauskam. Und ich habe damals viele Dinge probiert damit. Zum Beispiel habe ich einen Geheimcode erstellen lassen und gesagt, entschlüssele jetzt bitte selber deinen eigenen Geheimcode, den du erstellt hast. Und das ist damals daran gescheitert. Und ich muss leider ein bisschen meinen Hut nehmen. Das hat jetzt alles geklappt. Also dieses Geheimcode-Beispiel ganz konkret. Da war ja das Problem, dass O1 denkt ja immer so ein bisschen nach, bis es zu seiner Lösung kommt. Und es hat genau wie beim letzten Mal auch funktioniert. Es hat dann erstmal nachgedacht, es hat dann einen Geheimcode erstellt. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt entschlüssele bitte diesen Geheimcode für mich. Mhm. Und dann hat O1 gesagt, nein, mache ich nicht, weil du hast ja gerade gesagt, dass ich den dir nicht verraten darf. Und ich so, okay, nein, du darfst es mir wirklich verraten. Und dann hat es nicht lange nachgedacht und nicht sich falsch in irgendwas Falsches reingesteigert, sondern tatsächlich gesagt, ja, der Geheimcode war das und das und das.
Für die Folge damals nicht gehört haben, die hieß, wie denkt die angeblich schlauste KI der Welt, ist aus Ende September auch immer noch aktuell, würde ich sagen, für das meiste. Nur, dass das O1-Vollmodell jetzt eben doch noch ein paar Sachen kann, anscheinend, die das Preview-Modell nicht konnte.
Eine Sache, die mich ganz besonders beeindruckt hat, die ich gemacht habe, war eine selbstreferenzielle, schwere mathematische Antwort, das Modell machen zu lassen. Und ich versuche es mal kurz zu erklären. Man muss vielleicht ein bisschen mitdenken. Und die Frage, die ich gestellt habe, was ist x minus 14 hoch 10, wobei x gleich die Anzahl der Konsonanten in die Antwort auf diese Frage ist? Also der Clou ist...
Also wenn du es auf Ladinisch gestellt hättest, hätte es vielleicht... noch besser funktioniert.
Der Clou ist quasi, das Modell muss eine Zahl als Antwort in Worten ausgeschrieben sagen, die so viele Konsonanten hat, dass sie sozusagen mit dieser Frage das Ergebnis gibt. Also, wenn man es jetzt nicht verstanden hat, ist das nicht so schlimm.
Ein Glück.
Weil
für mich.
Das ist ja der Punkt. Es soll was wirklich, wirklich Kompliziertes sein. Und das Problem war...
Aber es gibt eine richtige Antwort darauf.
Es gibt eine richtige Antwort. Mhm. Und ich habe ChatGPT diese Frage gestellt und es hat ein bisschen rumgerechnet. Und dann hat mir gesagt, ja... Das ist 60.466.176. Und das stimmt.
Das, okay. Wow. Ich habe das jetzt in letzter Zeit immer wieder gesehen, dass Leute so harte Logikrätsel mit O1 ausprobieren. Das ist vielleicht auch eine super Methode, um das so ein bisschen auf Herz und Nieren zu testen. Ich denke mir da manchmal so ein bisschen dabei, ja, okay. Also es ist vielleicht ein interessanter Testfall, aber es ist ja nicht wirklich das, wofür man dieses Modell jetzt benutzen kann im Alltag. Also es löst nicht wirklich die Frage, was mache ich denn jetzt damit, dass das geht? So, also was geht jetzt hiermit im Alltag, was vorher nicht ging? Und da kann ich vielleicht auch noch kurz unterstützen. Und zwar, wir hatten schon vor langer, langer Zeit eine wirklich interessante E-Mail von einer Hörerin. Die hat nämlich ein ganz konkretes Problem gehabt. Und zwar, ihre Tochter spielt Hockey. Und sie ist dafür zuständig, dass sie den Turnierplan macht von dem Hockeyturnier, bei dem das Team ihrer Tochter Gastgeberin ist. Und das ist auch wirklich ein extrem komplexer Plan, der da erstellt werden muss. Also es gibt 2 Gruppen, es gibt 2 Felder, es gibt insgesamt 10 Teams in diesen 2 Gruppen, es gibt bestimmte Teams, die dürfen nicht gegeneinander spielen, es gibt bestimmte Teams, die dürfen nicht gegeneinander spielen, dann muss immer eine halbe Stunde Pause sein für jedes Team. Also es sind so ganz viele Faktoren, die damit reinspielen.
Also das klingt mindestens so kompliziert wie diese Mathefrage, von der ich gerade geredet habe.
Aber es ist eine Frage, die Menschen tatsächlich im Alltag immer mal wieder haben. Also wir alle kennen diese Fälle, sei das irgendwie Dienstpläne erstellen oder so, wo man wirklich da sitzt und einfach ewig verschiedene Zahlen und Namen hin und her schieben muss. Und das ist eine sehr aufwendige Aufgabe. Und es ist was, was das klassische ChatGPT nicht kann, weil das klassische ChatGPT und Claude und alle anderen Modelle, die denken Wort für Wort. Die geben ein Wort vor und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste. Und das bedeutet, wenn man dann irgendwann um 13 Uhr bei Spiel 7 ist und merkt, oh, ich müsste dieses Team jetzt eigentlich auf diesen Platz wieder verschieben, dann geht das nicht, weil es kann seinen eigenen Text nicht bearbeiten. Und das ist quasi was, was O1 jetzt kann. Also O1 kann sich erst diesen Plan so ein bisschen machen und ihn dann ausführen. Und als ich das mit O1 Preview schon ausprobiert hatte, da habe ich dieses Hockey-Beispiel auch schon angegeben, da hat das ganz gut funktioniert. Es ist aber immer wieder noch zu so einem Fehler immer gekommen. Also sowas wie, dass ein Team dann doch zweimal hintereinander gespielt hat und das sollte es nicht tun. Und als das neue O1 rauskam, ich wusste sofort, was ich da eingeben möchte. Ich habe sofort nochmal diesen alten Prompt rausgesucht. Und also
der ultimative Benchmark aus der KI-Podcast-Community.
Genau so ist es, ja. Also und soweit ich das sehe, funktioniert das jetzt. Also ich habe diesen Plan jetzt wirklich ein paar Mal überprüft. Das stimmt alles. Es gibt so eine Sache, die ist ein bisschen unelegant, weil an einer Stelle ist gar kein Spiel. Da könnte man noch ein Spiel nach hinten ziehen. Das kann man aber auch kurz händisch machen. Und dann steht das Ding. Also das ist wirklich was, was ich total beeindruckend finde, dass das jetzt geht.
Ja, das ist ganz interessant, weil das passt sehr gut zu einer Sache, die ich auch mit O1 gemacht habe. Ich habe gesagt, was ist das schwerste Problem, zu dem du mir jetzt eine Lösung geben könntest? Und es hat dann selber ein Problem definiert, das exakt genau so eine ähnliche Art von Problem war wie dieses Hockey-Problem. Also sitzen eine Menge Leute an dem Tisch, alle haben geheime Informationen, Lieblingszahlen im Kopf und man muss sie entsprechend miteinander arrangieren und schwierige Kombinatorik betreiben. Da macht dieses Modell was, was wir bisher noch nicht so viel gesehen haben bei Sprachmodellen.
Und es ist einfach toll. Also ich habe tatsächlich das erst vor kurzem so ähnlich erlebt, noch mit dem O1 Preview Modell, wo ich in einem Workshop dabei war, wie jemand tatsächlich so eine Art Dienstplan damit erstellen konnte. Und du hast wirklich gemerkt, wie der gerade begeistert war davon, wie viel Arbeit ihm das gerade wegnimmt. Also wir sind jetzt echt so an dem Punkt, wo wir nicht mehr nur theoretisch drüber sprechen, oh, das könnte vielleicht das und das könnte vielleicht das. Nein, diese Modelle sind wirklich mittlerweile erstaunlich gut. Die können alle möglichen komplexen Aufgaben erledigen. Und das jetzt auch so flüssig, also für mich ist das Hockey-Beispiel so ein bisschen das Signal, jetzt sind die Schleusentore offen. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Schritte.
Wir werden natürlich in diese Themen nochmal tiefer eintauchen, was O1 jetzt alles für die KI-Welt bedeutet, wie es weitergeht und auch vielleicht die ein oder anderen neuen KI-Entwicklungen, die im Dezember noch so auf uns zukommen, und zwar in unseren zukünftigen Folgen. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann habe ich eine Botschaft für euch, nämlich...
Hallo, chers auditeurs. The Chesk è il podcast dell'intelligenza artificiale. Abonnas al KI-Podcast dell'ARD Audiothek o su un altro podcatcher. Ne perde nia episodie.
Also das war ChatGPT, die das auf Fake-Ladinisch gesagt hat. Abonniert den KI-Podcast in der ARD Audiothek. Da könnt ihr vorbeigucken, da findet ihr immer unsere Folgen. Jeden Dienstag gibt es uns wieder neu. Also kommt vorbei, wenn ihr woanders Podcast hört, dann ist das natürlich genauso schön. Und auch da könnt ihr uns gerne mal wieder Bewertungen hinterlassen. Wir freuen uns da immer. Und bis nächste Woche, oder?
Bis nächste Woche. Und wenn ihr bis dahin noch auf der Suche nach einem weiteren spannenden Podcast seid, dann ist hier unsere Empfehlung der Woche.
Das Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. KI, Krise, soziale Ungerechtigkeit und darüber hinaus rechnen Bildungsforscher bis 2035 mit 80.000 fehlenden Lehrkräften in Deutschland. Um es kurz zu machen, die Schule brennt. Ich bin Bob Blume, Lehrer und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich im SWR-Podcast Die Schule brennt mit ExpertInnen. Gemeinsam versuchen wir, diese Bildungsmisere aus verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen zu beleuchten. Wo besteht akuter Handlungsbedarf? Welche Hindernisse gibt es und was braucht es konkret, um diese zu beheben? Das alles im Podcast Die Schule brennt auf swrwissen.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.